Wenn wir mit unserer Tochter einkaufen gehen oder wir unseren wöchentlichen Einkauf machen, darf sie sich normalerweise immer was aus diesen Bäckereien in den Läden aussuchen. Dann darf sie ein Brot haben. Und vor einer Zeit war das so, dass wir dann, sie war nachts sehr unartig gewesen, doch morgens immer wieder bockig und das war irgendwie so ein richtig kräftezehrender Vormittag. Sind wir einkaufen gefahren und sagt, du kriegst heute kein Brötchen. Das war irgendwie so ein Ansporn für sie, noch mehr drauf zu hauen und noch wilder zu werden und rumzulaufen. Und irgendwann war ich so mit den Kräften am Ende, nehme sie auf den Arm, drückt sie an mich und sagt, Kind, warum? Warum bist du so ungehorsam? Siehst du nicht, was ich dir geben möchte, was ich dir schenken möchte? Ich möchte dir dieses Brötchen geben, ich möchte dir etwas Süßes kaufen, ich möchte dich beschenken. Und sie guckte mich einfach nur an und ich habe sie runtergelassen und dann ging es mir durch den Kopf, geht es unserem himmlischen Vater mit uns nicht manchmal auch so? Ich musste so drüber nachdenken und war irgendwie so beschämt und dachte, ihm muss es doch so oft gehen, dass er uns anguckt und sieht und sagt, warum bist du so? Warum bist du so ungehorsam? Warum denkst du nicht daran, was ich dir alles geschenkt habe, was ich dir schenken möchte? Mit meiner Frau haben wir darüber gesprochen, man hat das Gefühl, umso mehr man schenkt, umso bockiger wird's. Wie will man es machen? Und so habe ich dann auch diese Parallele zu unserer Verbindung mit unserem himmlischen Vater gedacht und dachte, ich muss mich damit mal auseinandersetzen. Und ich will euch heute mitnehmen, dass wir uns darüber einmal Gedanken machen und dafür aus Epheser 2 den Text lesen wollen. Wir haben da heute schon ein bisschen was von gehört, dass wir uns einfach darüber mal Gedanken machen, was haben wir von Gott eigentlich geschenkt bekommen oder was schenkt er uns, was gibt er uns und was haben wir jetzt für ein neues Leben bekommen. Wir wollen aus dem Epheserbrief lesen und dieser Brief ist ein sehr praktischer Brief und ein sehr bekannter Brief. Wenn ihr an den Epheserbrief denkt, woran denkt ihr dann so zuerst? Was fällt euch da ein? Waffenrüstung. Super, damit habe ich gerechnet. Die Waffenrüstung. Mir ist noch eingefallen, Epheser 4, 32. Seid aber einander freundlich und herzlich und vergebt einander, gleich wie Christus euch vergeben hat. Es ist ein sehr praktischer Brief, der auch oft zitiert wird. Auch auf Hochzeiten wird er oft gelesen. Er ist ein Brief, das ist ein sogenannter Gefangenschaftsbrief, den hat Paulus in der Gefangenschaft geschrieben. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie er die Gemeinde in Ephesus kannte und Timotheus war da ja auch einer der Leiter eine Zeit lang und davon gehört hat und berichtet wurde und er sitzt in seiner Zelle und er schreibt diesen Brief an die Epheser und wenn man sich den Epheserbrief so als Ganzes durchliest, dann kommt eins immer wieder so durch, dass er sie daran erinnern möchte, denkt doch daran, was ihr bekommen habt, kommt doch wieder zurück dorthin. Und das ist auch ein Punkt, wo die Epheser noch einmal in der Bibel ganz besonders vorkommen. Und das ist in der Offenbarung. Das erste Sendschreiben ging an die Epheser. Und dort wird diese Gemeinde gelobt für ihr außerordentliches Engagement in dem Dienst und ihrem Eifer, den sie haben. Aber es gibt einen Kritikpunkt an die Epheser. Weiß den einer? Denn ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Schon wieder dieser Punkt, erinnere dich, komm wieder zurück, denk darüber nach, was ich dir gegeben habe und wo du einmal warst und wo warst du und wo stehst du jetzt. Und das brauchen wir als Menschen, weil wir vergessliche Wesen sind, brauchen wir das regelmäßig, dass wir uns daran erinnern und zurück dahin kommen und entsinnen, was Gott uns eigentlich geschenkt hat. Und so wollte ich das heute auch diese Fragen an den Text stellen, wo kommst du her, wo bist du jetzt und was ist jetzt deine Aufgabe? So ähnlich habe ich die Predigt auch gegliedert in drei Punkten und wir wollen uns Epheser 2 einfach mal lesen. Wir lesen das ganze Kapitel, ich lese aus der Schlachterübersetzung, das eingeblendet werden kann. Super. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches unter Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretung mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und unbeschnitten genannt wurdet, von der sogenannten Beschneidung, die mit Fleisch, am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe gebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. In meiner Bibel wird dieser Abschnitt damit überschrieben, vom Tod zum Leben. Und ich finde das sehr passend und sehr treffend. Paulus benutzt hier immer wieder diesen Vergleich von Tod zum Leben. Und er schreibt, in diesem einen Kapitel macht er zwei Blöcke. Vielleicht ist es dir eben aufgefallen. In dem ersten Block fängt er an und sagt, wo wir vorher waren, was wir in Christus neu bekommen haben. Dann wieder, wo wir vorher waren und was wir in Christus neu bekommen haben und dann unsere Aufgabe. Ich habe mir mal diesen Text genommen und habe einfach alles rausgeschrieben, was unseren alten Zustand beschreibt. Und das als einzelne Passage einfach mal zusammengepackt. Und das möchte ich einmal gerne vorlesen. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches unter Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Wir, die wir tot waren durch die Übertretung, wir, die einst Heiden im Fleisch waren und unbeschnitten genannt wurden, von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass wir in jener Zeit ohne Christus waren, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Wir hatten keine Hoffnung und waren ohne Gott in der Welt und wurden Fremdlinge genannt. Ich denke mal, das ist kein erstrebenswerter Zustand. Das ist ein katastrophaler Zustand, in dem wir vorher gewesen sind. Wenn ich mich mit dem Alten Testament beschäftige und im Alten Testament lese, dann ist es mir früher ist es mir dann oft so ergangen, wo ich dachte, dieses Volk, warum waren die so dumm? Gott hat denen doch einen Bund gegeben und gesagt, du bist mein Volk, ich werde dich aus Ägypten rausführen. Warum haben sie nicht vertraut? Warum fingen sie schon wieder an zu murren? Und genauso auch hier. Wir sind, er beschreibt hier richtig diesen Zustand, wir sind Heiden gewesen im Fleisch und wir waren fremd und ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Unsere früheren Wesensarten waren tot. Wir lebten nach dem Geist der Söhne nach dem Geist, der in den Söhnen des Ungehorsams lebt. Wir waren Kinder des Zorns. Noch einmal sagt er, wir waren tot, Heiden im Fleisch, Unbeschnittene, ohne Christus, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels, fremd den Bündnissen der Verheißung. Wir hatten keine Hoffnung. Wir waren ohne Gott in der Welt und Fremdlinge. Das alles sind Eigenschaften von Menschen, die ohne Gott leben. Das sind alles Eigenschaften, die dich und mich ausgezeichnet haben, bevor wir in Christus waren. So haben wir alle mal gelebt. Aber was ist dann passiert? Wir sind nicht in diesem geblieben. Was ist dann passiert? Was kam dann für einen Punkt? Dann kam der Moment, wo Gott sich dafür entschieden hat, in dein Leben zu kommen. Wo Gott in dein Leben gekommen ist und wir mit Christus vereint wurden. Er war die treibende und handelnde Kraft. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit Christus lebendig gemacht und wir sind mit Christus nun eins geworden. Wir sind jetzt in Christus. Und das führt mich auch schon direkt zum zweiten Punkt, unser neuer Zustand. Auch hier habe ich mal aus dem Kapitel alles rausgenommen, was nicht mehr unseren alten Zustand, sondern unseren neuen Zustand beschreibt. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Gütern uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft des Gesetzes der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen, denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Das sind doch wunderbare Eigenschaften, die wir bekommen haben. Vor allem Vers 8 und 10, das ist das pure Evangelium, das 8 bis 10, das Paulus hier an die Epheser schreibt. Er sagt, denn aus Gnaden seid ihr errettet worden. Und ich fand das so interessant. In Vers 7 steht, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade an uns erweise. Warum sind wir errettet worden? Wir sind nicht errettet worden, weil wir so tolle Menschen sind. Oder weil du bist nicht errettet worden, weil du gerade so toll bist. Sondern du bist errettet worden, weil du Gott verherrlichen sollst. Weil Gottes überschwängliche Gnade und die Güte erzeigt werden sollte. In Vers 10 lesen wir, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir sind erschaffen worden, um in diesen Werken zu wandeln. Und wir haben als Christen aber wunderbare Privilegien und Verantwortlichkeiten bekommen, die wir hier lesen. Wir sind lebendig gemacht worden. Wir sind errettet, mit auferweckt, mit versetzt in die himmlischen Regionen. Wir sind ihm jetzt nahegebracht worden. Wir haben den Frieden bekommen. Zutritt zum Vater, wir sind Mitbürger der Heiligen geworden, Gottes Hausgenossen. Wir sind Teilhaber der Bündnisse der Verheißung geworden und wir dürfen uns auferbauen lassen zu einer Wohnung Gottes im Geist. Dies alles sind wunderbare Eigenschaften, die wir bekommen haben mit dieser Errettung. Paulus fordert die Zuhörer hier auf in Vers 11, darum gedenkt daran. Er sagt ihnen auch, denkt doch daran, erinnert euch daran, was ihr bekommen habt und wo ihr herkommt. Wenn du aufgepasst hast, ist dir vielleicht aufgefallen, dass in dem Text immer wieder dieser Begriff kommt, in Christus Jesus. Wir sind in Christus Jesus eine neue Kreatur und in ihm geschaffen. Unsere Identität ist mit ihm eins gemacht worden. Dieses Privileg hat keine andere Religion auf dieser Welt. Die Moslems sagen nicht, sie sind in Mohammed oder in Allah. Die Buddhisten sind nicht in Buddha. Nur wir Christen sind in Christus. Wir sind eins geworden mit ihm und dürfen mit ihm eins sein und haben so wunderbare Eigenschaften von ihm bekommen. Paulus benutzt dieses in Christus Jesus 5-mal in diesem Abschnitt und er sagt in Vers 5, wir sind mit Christus lebendig gemacht worden. Er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Und Vers 7, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Gütern uns erweise in Christus Jesus. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Immer wieder dieses in Christus Jesus. Du fragst dich vielleicht, warum gerade ich? Warum hat er mich erwählt und mit Christus eins gemacht? Vor allem wozu? Und dann haben wir, wie ich es eben schon einmal gesagt habe, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, lebendig gemacht. Nicht, weil du toll bist oder weil du ein besonderer Mensch bist, sondern weil Gott sich verherrlichen wollte und Gott so ein großes Erbarmen und so eine große Liebe hatte. Gott hatte einen Plan mit uns Menschen und mit dir und mit mir. Und er hat dich erwählt, weil er reich an Erbarmen ist, eine große Liebe hat. Und damit er den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Gütern uns erweisen kann. Und weil er sich in uns eine Wohnung erschaffen will. Ein Ausleger hat hierzu gesagt, die Errettung ist natürlich besonders dem Gläubigen zum Segen, aber noch mehr dient sie dem Zweck, Gott ewig dafür zu ehren, dass er den Gläubigen seine endlose und unbegrenzte Gnade und Güte erwiesen hat. Der ganze Himmel verherrlicht ihn für das, was er zur Errettung der Sünder getan hat. Du und ich, wir sind errettet, damit Gott verherrlicht wird und wir ihn damit verherrlichen. Ich fand es ebenso schön, wie Johann sagte, dieses Lied, wenn des Herrn Posaune einzuschalten. Ich glaube, das wird das Lied sein. Ich kann nicht so gut Russisch. Aber das wird das Lied sein. Aber wenn die Stammrohr wird verlesen, bin ich da. Wenn der Herr den Seinen ruft, bin ich da. Und das ist doch so eine wunderbare Eigenschaft. Ich bin da wahrscheinlich etwas emotionaler wie Johann. Aber ich, bei diesem Lied, ich finde das so schön. Zu sagen, ich bin dann da, ich bin sein. Und in mir ist es, ich muss mir selber immer wieder bewusst werden, dass ich mir das immer wieder in meine Gedanken rufe, ich bin in Christus, ich bin eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Und dadurch habe ich auch eine neue Lebensaufgabe bekommen, einen Sinn im Leben bekommen, ein Ziel im Leben bekommen. Und das führt uns dann auch zum dritten Punkt, meine Lebensaufgabe. Im kompletten Kapitel ist es sehr interessant, ist meist Gott der Handelnde. Er ist meist der, der handelt und der die ausführende Kraft ist. Und immer wieder schreibt Paulus, Gott hat, Gott will. Wir sind in Christus Jesus gemacht worden, versetzt worden. Aber ich habe mir dann die Frage gestellt, was sollen wir jetzt tun? Was ist unsere Aufgabe? Und unsere erste Aufgabe kommt erst in Vers 10. In Vers 10 kommt, denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Da kommt die erste Anwendung für uns. Wir sind erschaffen zu guten Werken, die Gott bereitet hat. Vorher sagt er, erst kommt die Erlösung, erst die Erwählung. Wir werden erwählt, wir werden zu seinen Kindern gemacht und dann kommt erst die Werke. Nicht andersrum, damit niemand sich rühmen kann und sagen kann, ja, ich habe gute Taten getan und deswegen bin ich nun sein. Es war andersrum, Gott hat dich erwählt und dann hast du Werke bekommen, die du tun sollst, die Gott für dich vorbereitet hat. Diese Werke sind die natürliche Reaktion auf die Errettung. Weiter fordert Paulus sie dann auf in Vers 11, darum gedenkt daran. Erinnert euch, ruft es euch immer wieder in Erinnerung, was Gott für euch getan hat. Erinnert sie dann daran, wie sie einst fern waren der Verheißung. Er schreibt hier an Heiden und schreibt zu ihnen, seid so weit weg gewesen, ihr wart immer nur die Heiden und nicht die Juden. Jetzt aber in Christus seid ihr wieder zurückgekommen. Ihr habt diese Möglichkeit bekommen, Gemeinschaft mit Gott zu haben, mit dem Vater zu haben und bei ihm zu sein. Er zählt alle Segnungen auf, die wir heute auch schon kurz betrachtet haben und bringt dann zum Schluss den Tempel als Vergleich mit ein. Es war früher undenkbar, dass der Tempel und die Heiden in einer Verbindung gestanden haben. Und so schreibt er an die Heiden und sagt zu ihnen, ey, denkt doch mal daran, was ihr für ein kostbares Geschenk bekommen habt. Dass ihr nicht nur euch diesem Tempel nahen dürft oder in den Tempel gehen dürft, ihr dürft Teil des Tempels sein. Gott will euch mit auferbauen, euch als Steine benutzen, dass ihr Steine in seinem Bau werdet und dass er Wohnungen in euch treten kann. Er beschreibt hier dieses wunderbare Privileg, nicht nur den Zugang zum Tempel zu haben, sondern Teil des Tempels zu sein. Gott hat durch Jesus Wohnung in uns eingenommen und will, dass wir uns ihm hingeben, dass wir uns ihm in seinen Dienst stellen und dass wir ihm völlig uns hingeben in unserem ganzen Leben und uns immer wieder bewusst werden, was für eine neue Kreatur wir sind und dass unsere Identität nun in Christus ist. Denken wir noch einmal an die Frage, die ich meiner Tochter im Laden gestellt habe. Warum nur bist du so ungehorsam? Siehst du denn nicht, was ich dir alles geben möchte? Und dieses Bild ist mir irgendwie so hängen geblieben, dass jetzt jedes Mal, wenn ich merke, jetzt geht's wieder los, dass ich daran denken kann, bist du besser? Musst du nicht selber dich auch wieder daran erinnern, was Gott mir alles gegeben hat? Gott einfach mal in einem Gebet, nicht nur dich mit deinen Sorgen vollzuwerfen, sondern Gott einfach mal dafür zu danken, was er dir geschenkt hat. Woraus er dich überhaupt rausgeholt hat und zu wem er dich überhaupt gemacht hat und dass du dieses Privileg hast, in Christus zu sein. Mein Gebet ist es auch, dass diese Predigt unsere Sinne in Bezug auf den Gehorsam Gott gegenüber nochmal geschärft hat. Dass wir uns darüber nochmal mehr Gedanken darüber machen, warum sind wir ungehorsam? Warum sind wir nicht völlig in der völligen Hingabe zu Gott? Von mir persönlich angefangen. Ich habe mal gehört, dass die Predigt muss zuerst beim Prediger anfangen zu wirken und dann kann es überhaupt bei der Gemeinde wirken. Und ich habe es gemerkt, wie schön es ist, sich daran zu erinnern immer wieder, was Gott uns eigentlich gegeben hat. Werde dir bewusst, dass deine Identität nun in Christus ist und danke ihm dafür. Lass uns gemeinsam ihm dafür danken und jetzt aufstehen und beten und eine Gebetsgemeinschaft haben. Ich werde es abschließen. Amen. Mein Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du mich vom Tod zum Leben geführt hast, Herr, dass ich dein Kind sein darf, dir nachfolgen darf. Danke, dass du es warst, Herr, der mich errettet hat und dass du ja deine Gnade an mir erwiesen hast und dass du mich zu deinem Kind gemacht hast. Herr, danke, dass du so groß bist und dass du derjenige bist, der damit verherrlicht werden soll. Und genau das möchte ich tun, Herr, mein Leben hingeben, dass du verherrlicht wirst durch mein Leben, durch meinen Wandel, Herr, dass du groß gemacht wirst, dass du die Nummer eins in mir bist. Danke, dass ich jetzt in Christus sein darf und eine neue Kreatur sein darf. Vergib, wo auch ich und wir alle auch uns regelmäßig ja, es nicht mehr dran denken, uns vergessen, Herr, uns mit anderen Dingen beschäftigen. Und hilf uns, dass wir immer wieder unsere Pole finden können, wo wir zurückkommen können und daran erinnern können, was du für uns getan hast, Herr, wo du uns eigentlich rausgezogen hast und zu welchen Menschen du uns jetzt gemacht hast. Danke, dass wir in dir leben dürfen und dass wir eines Tages, wenn unsere Namen vorgelesen werden, bei dir sein werden und dich einfach auf ewig loben können, Herr. Ich freue mich so darauf und danke dir dafür. Amen.